Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Auch heute wollen wir Ihnen wieder eine spannende Folge bieten in unserer Sendereihe Der Mensch ist besser als wir denken. Pater Werenfried van Straten, Kämpfer für den Frieden. Bisher haben wir Sie mit den Grundpfeilern des von ihm gegründeten katholischen Hilfswerks Kirche in Not vertraut machen dürfen. Es ging um Verfolgung der Christen, um Versöhnung und um Neuevangelisierung. Ferner um die Begegnungen Pater Werenfrieds mit den Päpsten seiner Zeit und um besondere Projekte wie die in fast 50 Millionen Exemplaren und in mehr als 140 Sprachen erschienene Kinderbibel oder auch um die Arbeit des Hilfswerks in Lateinamerika, dem Kontinent mit der Hälfte aller Katholiken weltweit. Heute nun widmen wir uns einem Problem der Moderne, der Abhängigkeit von Drogen und wie die Liebe und das Wort Gottes den Menschen aus dieser Abhängigkeit befreien kann. Auch hier hat Kirche in Not Mitstreiter gefunden, und zwar in den Farmen der Hoffnung. Wie und wo, das wird uns Antonia Willemsen gleich erzählen. Sie ist der Gast hier im Studio. Grüß Gott, Frau Willemsen. Sie war die engste Mitarbeiterin von Pater Werenfried und mehr als 30 Jahre Generalsekretärin des Hilfswerks. Frau Willemsen, was hat denn die Verkündigung der frohen Botschaft, die Hilfe für Flüchtlinge und Vertriebene, die pastorale Arbeit, die Verfolgung von Christen mit der Drogenproblematik zu tun?
Wenn man die Drogenproblematik nur aus einem medizinischen oder sozialen Blickwinkel betrachtet, hat sie wenig mit einem pastoralen Hilfswerk wie Kirchennot zu tun. Und es hat eigentlich lange gedauert, bis Pater Werenfried nicht nur auf dieses Problem gestoßen ist, sondern eine Lösung gesehen hat, das heißt eine Befreiung aus der Drogenabhängigkeit, wie das möglich ist, mit und durch den Glauben.
Wie ist er denn dabei auf diese Farmen der Hoffnung gestoßen?
Anfang der 90er Jahre war ich in Brasilien und da habe ich zufälligerweise die Bekanntschaft mit Pater Hans Stapel, auf Brasilianisch sagt man Frei Hans, gemacht. Und der Mann hat mich sehr beeindruckt. Ein charismatischer Mensch. Und hat erzählt über seine Arbeit und hat erzählt, wie durch den Glauben die Drogenabhängige aus ihrer Sucht herauskommen, wie sie wieder volle Mitglieder der Gesellschaft und überzeugte Christen werden. Das hat mich tief beeindruckt. Und als ich dann mal mit Pater Werenfried in Brasilien unterwegs war, dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir so eine Farm, so eine Versender besuchen. Das haben wir gemacht.
Vielleicht beschreiben Sie uns mal ganz kurz dieses Phänomen, eine Skizze. Wie viele Farmen gibt es überhaupt oder ist das ein Einzelfall? Was wird denn da gemacht?
Nun, es hat ganz klein angefangen. Der Freihans, der war Pfarrer in einer Pfarrei in Brasilien. Er ist Deutscher und Franziskaner und ist seit vielen, vielen Jahren in Brasilien tätig. Und er war Pfarrer. Und in dieser Pfarrei hat es einen jungen Mann gegeben, und der hat angefangen, sich um Drogenabhängige zu kümmern, ist vielleicht zu viel gesagt, sondern hat deren Bekanntschaft gemacht. Und er hat seinen Pfarrer da mit einbezogen. Und so hat das eigentlich ganz klein angefangen. Und heute gibt es 36 Farmen der Hoffnung in mehreren Ländern.
In welchen Ländern?
Ja, in Brasilien gibt es die meisten, über 20. Mhm. Und dann gibt es zwei in Deutschland, in der Nähe von Berlin. Und dann gibt es in Paraguay, in Mexiko, in Guatemala hat Freihans angefangen. Und er hat noch viele andere, in den Philippinen. Und er hat noch viele weitere Pläne für den Aufbau neuer Farmen.
Wie funktioniert denn so eine Farm? Wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht, sagen wir erstmal menschlich gesehen, der Entzug? Es handelt sich ja doch um Drogenabhängige, wenn ich das recht verstehe. Wie sieht der Entzug auf so einer Farm aus?
Die erste Voraussetzung ist, dass der Drogenabhängige selbst dahin möchte. Er muss überzeugt sein, ich will weg von meiner Drogenabhängigkeit. Das ist die erste Voraussetzung. Und wenn er dorthin kommt, dann weiß er, dass er etwa ein Jahr dort bleiben wird. Und die Reihenfolge ist etwa so. Der Drogenabhängige wird untergebracht in einem Haus mit, sagen wir, 10, 12 andere Männer oder Frauen. Es gibt Farmen für die Männer und andere für die Frauen. Und das ist eine kleine Familie, muss man sich vorstellen. Die müssen zusammen auskommen, die müssen regeln, wer für das Sauberhalten zuständig ist, wer zuständig ist für die Verwaltung des Geldes, denn sie verfügen über ein kleines Budget, womit sie auskommen müssen. Und als erstes werden sie eingesetzt in der Landwirtschaft. Sie müssen also das Land bearbeiten. Dann, wenn das einige Monate gut gegangen ist, kommen sie bei den Tieren. Und das ist immer sehr interessant. Sie müssen für die Kleintiere, aber auch für die größeren, wenn die da sind, die Kühe oder was immer man da hat, die müssen sie dann versorgen. Und dann gibt es die dritte Phase. Das ist in einem Bereich der Industrie. Und deswegen ist es für Freihans notwendig, dass er Arbeit hat, um diese Leute zu beschäftigen. Und ich habe einige Versenders besucht. Die größte, die ist in Guaratinguetá, in der Nähe von Aparecida, bei São Paulo, in Brasilien. Und da hat man diese drei Gebiete ganz gut gegliedert und gibt es auch wirklich die Möglichkeit, dass diese jungen Männer in diesem Fall durch die drei Phasen gehen. Aber das ist nur der aktive Teil. Dann gibt es den spirituellen, den pastoralen Teil. Es sind immer auf solche Versenders Priester, Klosterschwestern, die diese jungen Leute betreuen. Jeden Tag wird ein Wort des Tages gegeben, ein Wort aus der Bibel, was gelebt werden soll. Und dieses Wort wird ernst genommen und das wird gelebt. Und so nach und nach, auch durch die tägliche Heilige Messe, jedermann muss nachmittags um 5 in die Kapelle kommen. Man kann Leute natürlich nicht zwingen zu beten, aber sie müssen da sein. Und so werden sie langsam eingeführt in eine andere Ebene des Lebens, so würde ich das nennen. Und das hat, muss man fast sagen, mirakulöse Formen angenommen, wie Verbrecher, denn viele, die in der Drogenszene aktiv sind, die werden ja Verbrecher, also die stehlen, die morden. Einmal war ich in Guaratinguetá und der Freihans hat mich gebeten, eine kurze Ansprache zu halten nach der Messe. Das habe ich gemacht. Und dann sagte er nachher, wissen Sie, wie viele Mörder unter Ihrem Publikum waren? Keine Ahnung, 7, hat er gesagt. Muss man sich vorstellen, da sind Mörder sind da. Aber diese Leute, die werden also durch diese Art des Lebens, durch die Arbeit, durch das Gebet und das Übernatürliche, werden sie frei von den Drogen. Und nach einem Jahr gehen sie zurück in die Gesellschaft, aber es bleibt immer die Verbindung mit der Versender. Sie kommen immer wieder zurück, haben immer wieder Treffen, sodass die Zahl der Leute, die mit den Versenders verbunden ist, immer wächst.
Gibt es denn, also sozusagen Ora et Labora, könnte man ja sagen, ja, auf eine ganz ursprüngliche Weise, ja, gibt es denn auch medizinischen und psychologischen Beistand?
Die gibt es natürlich auch. Dort, wo es nötig ist, wird das auch gemacht. Wenn Heroin verwendet wurde, wenn die Droge Heroin war, dann muss man eine Entgiftung machen. Also die medizinische Sorge, die notwendig ist, die wird geleistet. Aber das ist ein Bereich, insoweit es nötig ist, aber es ist nicht das Einzige. Und ich würde sagen, auch nicht das Wichtigste. Das andere, das ist viel wichtiger. Ja.
Was ist denn Ihrer Meinung nach das Geheimnis dieser Farmen der Hoffnung?
Das ist eben den Glauben. Dass man die Leute entweder in den Glauben hineinführt oder zurückbringt. Und dass man dem Drogenabhängigen etwas bietet, was einen höheren Wert hat als der Droge. Und wenn man das nicht schafft, dann werden die Leute immer wieder zurückfallen. Und wenn man es nicht gesehen hat, kann man es kaum glauben, wie sowas funktioniert. Es gibt noch andere Initiativen dieser Art in der Welt, das weiß ich. Ich habe nur diese von den Versenders der Hoffnung gesehen.
Und wird ja immer danach gefragt, wie ist denn die Rückfallquote oder die Erfolgsquote, je nachdem?
Ja, die Erfolgsquote liegt zwischen 80% und 85%.
Das ist enorm, ne? Denn ja, im Grunde genommen, also bei allen anderen Therapien, weltlichen Therapien, wenn ich das mal so nennen darf, liegt die Erfolgsquote unter 10%.
Ne? Ja. Also genau das Umgekehrte.
Genau das Umgekehrte, fallen zurück. Ja, wer kann denn dort aufgenommen werden? Ich könnte mir vorstellen, dass bei einer solchen Erfolgsquote der Andrang doch relativ groß ist.
Ja, der Andrang ist groß und jeder kann aufgenommen werden und es werden keine Tagessätze erhoben. Also diejenigen, die dort hinkommen, brauchen nichts zu zahlen. Sie müssen arbeiten. Durch ihre Arbeit müssen sie die laufenden Kosten decken. Und das ist ganz wichtig. Sie können nicht dorthin kommen und sagen, ich bin krank, ich lege mich hin und jetzt tue ich ein Jahr lang nichts. Nein, sie müssen etwa 8 Stunden im Tag arbeiten.
Kommt es vor, dass auch mal der eine oder andere dann, wenn er nicht bereit ist, wieder nach Hause geschickt wird?
Ja, und es ist auch so, dass das sind ziemlich große Gelände, wo diese Versender sich befinden. Und wenn jemand dorthin kommt, dann wird ihm gesagt, schau, das Tor steht immer offen. Aber du bist nicht erlaubt, rauszugehen. Wenn du rausgehst, kannst du nicht zurückkehren.
Sie erwähnten vorhin bei der Skizzierung des Phänomens, dass es auch 2 Farmen in Deutschland gibt. Auch in anderen Ländern sind einige Farmen schon vorhanden. Kann man sagen, ist es ein expandierendes Unternehmen des Heils?
Ja.
Hat das Zukunft auch in vielen anderen Ländern? Amerika vielleicht?
Ich denke schon, denn es kommen viele Anträge bei Freihans, bei den Versendern, um auch in andere Länder anzufangen. Und was Deutschland betrifft, ist eigentlich interessant, dass anlässlich eines Besuchs des damaligen Bundeskanzlers Kohl in Brasilien, hatte er zugesagt, die Versender in Guaratinguetá zu besuchen. Dann hatte er keine Zeit und dann hat er seine Ministerin Claudia Nolte geschickt. Und die Frau Nolte hat die Versender besucht und war begeistert und hat gesagt, Freihans, Sie müssen nach Deutschland kommen. Und der Freihans hat gesagt, ich bin Deutscher, ich kenne Deutschland, die Bürokratie will ich mir nicht antun. Also das tue ich nicht. Und dann hat sie gesagt, das werde ich übernehmen. Und Sie machen Ihre Versander und ich werde versuchen, möglichst die ganze bürokratischen Hürden wegzunehmen. Und es sind noch genügend übrig geblieben, kann ich Ihnen sagen, an bürokratische Hürde. Aber sie hat sich sehr eingesetzt. Und dieser Versender in Berlin funktioniert ganz gut. Es gibt natürlich in Deutschland, aber vor allem auch in Brasilien und in den anderen Ländern lange Wartelisten. Und das ist das große Leiden der Freihans. Und in Brasilien werden dauernd neue Versenders eröffnet. Er bekommt die Bauernhöfe angeboten, denn er ist sehr oft im Fernsehen. Und dann rufen Leute an, Bauern, die große Besitztümer haben und sagen, ich habe einen Versender, ich biete Ihnen diese Versender an. Können Sie etwas damit anfangen? Und im Moment kann er sie eigentlich auswählen. Und sogar einige Bundesregierungen in Brasilien, zum Beispiel vom Staat Amazonas, diese Regierung hat sehr viel beigetragen für den Aufbau einer Versender in der Nähe von Manaus.
Das heißt, er kommt sozusagen den Bitten, kann er nicht nachkommen, einfach ja, weil es an Kapazität mangelt? Oder mangelt es auch an Mitteln? Hat er nicht genügend Mittel? Ich meine, die Versenders werden ihm gestellt, aber er braucht dann auch Personal, das kostet alles Geld.
Ja, und das muss alles eingerichtet werden. Ja. Es sind natürlich 2 Sachen. Er muss auch die richtigen Leute haben, die so einen Versender führen können. Und er braucht Priester. Und er hat auf der Versender in Guaratinguetá, gibt es ein Seminar, gibt es junge Leute, die sich auf das Priestertum vorbereiten. Die gehen an eine theologische Hochschule und werden dann nachher für ein Bistum in Brasilien geweiht und freigestellt für die Versenders. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen kann er nicht maßlos ausdehnen, ohne dass gleichzeitig das Personal vorhanden ist, in erster Linie die Priester, aber auch die Schwestern und viele Freiwillige, die sich auf diesen Versenders betätigen.
Hm. Frau Willemsen, das ist eine Lösung, aber nicht für die Drogenmafia. Haben Sie Probleme mit der Drogenmafia? Sie verderben damit denen ja das Geschäft.
Ja, ich vermute, dass die das auch versuchen, auch in Brasilien. Es ist dann auch so, dass wenn in der Versender bei jemand Drogen angetroffen werden, diese Person wird sofort entfernt. Das wird nicht geduldet, dass Drogen da eingeschleust werden, so wenig wie alkoholische Getränke. Es darf auch nicht geraucht werden auf den Versenders. Es ist ein strenges Regime.
Ein paar tausend Jugendliche vermutlich sind schon gerettet worden. Ja. Gibt es da genauere Zahlen?
Kann ich Ihnen nicht sagen, aber es gibt Abertausende. Und man kann auch nicht nur sagen, dass wenn eine Person jetzt drogenfrei geworden ist und das durchhält, dann handelt es sich hierbei nicht um eine Person, sondern um einen Umkreis an Personen. Da sind seine Eltern, da sind eventuell seine Frau, die Kinder, die Freunde. Das hat eine Auswirkung auf viele Personen.
Dennoch, selbst nehmen wir mal an, es sind 10.000 oder so etwas, die bereits gerettet sind mit ihrem Umfeld. Wenn man das riesige Problem sieht, ist das doch ein Tropfen auf den heißen Stein. Überhebt sich Kirche in Not nicht mit dieser Problematik?
Erstens wollen wir immer nur Projekte oder Anliegen unterstützen, die irgendwo in der Welt durchgeführt werden. Es ist nicht unser Projekt, es ist das Projekt in diesem Fall von Freihans. Es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Man kann nicht das Drogenproblem in der ganzen Welt global sofort lösen. Das wird es nicht geben. Aber man muss, und wir sind dazu als Christen auch verpflichtet, das zu tun, was wir können. Und darauf zu vertrauen, dass der Herrgott uns die Kraft gibt, das zu tun und dass das Frucht trägt. Mehr können wir nicht machen.
Viele gute Bürger, auch viele Katholiken, haben den Kampf gegen die Drogen aufgegeben, rümpfen manchmal auch die Nase über die Süchtigen. Was sagen Sie diesen Leuten?
Dass wir hier mit einem modernen Problem zu tun haben, dass es ein Problem ist, wo viele Leute wegschauen, wo viele Regierungen wegschauen, wo die Kirche sehr oft wegschaut, wo der aufrechte Bürger wegschaut, aber es ist ein Problem. Und wenn wir uns dem Problem nicht stellen, wird es immer größer werden. Und deswegen muss man auch unsympathische Probleme anfassen. Das war im Anfang des Werkes nicht anders, als Bad Wehrenfried angefangen hat, den heimatvertriebenen Deutschen zu helfen. Hier haben wir ein ganz anderes Problem. Aber dennoch haben wir gemeint, dass das auch zu uns gehört, da es ein pastorales Anliegen ist für die Ärmsten.
Wann hat denn Pater Wehrenfried sozusagen sich ernsthaft mit dieser Problematik beschäftigt? Sie haben eingangs gesagt, als er Freihans dann begegnete, als Sie ihn in diese Versender gebracht haben. Aber so eine Begegnung ist ja wie bei vielen anderen. Und er hatte damals auch schon eine ganze Reihe von Problemen in Osteuropa, auf der ganzen Welt sozusagen, auf dem Arm. Was hat ihn denn bewegt, diese Sache nun wirklich anzugehen? Das kostet ja auch etliches Geld. Und er konnte sich auch vorstellen, dass er da Probleme kriegt mit manchen Wohltätern.
Ja, aber Wehrenfried hatte immer ein ganz klarer Ausgangspunkt. Und er hat gesagt, für ein Projekt braucht man drei Sachen. Also erstens eine gute Idee, zweitens die Person, die es ausführen kann, und drittens Geld. Und in diesem Fall, das Problem war klar und auch die vorgeschlagene und bereits durchgeführte Lösung war klar. Also diese pastorale Betreuung und diese Bekehrung, die damit einhergeht. Und deswegen hat er gesagt, das ist schon mal das Erste, was ganz in Ordnung ist. Dann hat er Freihans gesehen und die ganze Gruppe von Leuten um ihn. Und dann hat er gesagt, das ist ein pastorales Anliegen. Bis jetzt haben wir das nicht gekannt, aber ab jetzt müssen wir hier tätig werden. Und deswegen wurde es auch eine Priorität für unser Werk in Brasilien.
Wie unterstützt denn Ihr Werk nun diesen, sagen wir mal, diesen Archipel der Hoffnung?
Das ist vor allem für die Infrastruktur. Denn die laufenden Kosten, die müssen ja von den Drogenabhängigen selbst erwirtschaftet werden. Und das gelingt eigentlich auch. Aber diese Infrastruktur aufzubauen in neuen Versenders, in neuen Farmen der Hoffnung, das ist das große Problem. Und da haben wir geholfen und da helfen wir auch jetzt noch.
Das heißt, Sie geben Geld,
ja.
Sie sammeln Geld, geben das dann Freihand oder der Organisation?
Ja, und wir publizieren auch regelmäßig darüber, denn die Wohltäter müssen natürlich wissen, dass auch heute dieses Projekt zur Kirche in Not gehört. Und neben den vielen anderen Projekten, wo auch sehr viel, worüber wir bereits gesprochen haben, aber wir haben dieses Projekt heute angesprochen, weil es natürlich irgendwie aus dem Rahmen fällt in der Gesamtoptik unseres Werkes.
Wie viel macht das denn aus? So im Gesamtbudget, kann man das in Prozenten messen etwa?
Das handelt sich vielleicht, wenn es hochgeht, ja, einen halben Prozent. In den Jahren, wo wir am meisten gegeben haben, ja.
Aber ein halbes Prozent, das sozusagen diesem Archipel der Hoffnung, der sehr viel hilft, nicht?
Ja.
Ja. Und wer betreibt denn nun? Sind das auch Leute, ich könnte mir vorstellen, dass viele Drogensüchtige, die befreit worden sind, nachher selber da einsteigen, um zu helfen? Ist das der Fall?
Und das sind die besten Helfer. Denn die wissen genau, wie man einen Drogenabhängigen anspricht. Der kennt genau den Streit, den Kampf, der jeder durchgehen muss. Der weiß genau, wie schwierig es ist. Und es gibt viele, die sich anbieten, für eine gewisse Zeit in einer Versender mitzuarbeiten, um Leidensgenossen von früher zu helfen.
Werden die Jugendlichen, wenn sie dann dieses Jahr absolviert haben, dann wieder in die Gesellschaft integriert sind, dann noch irgendwie an der langen Leine betreut? Oder?
Ja, das fängt schon an, während sie in der Versender sind. Denn die Familie wird mit herangezogen. Denn ohne die Familie lässt sich das Problem sehr schwer lösen. Wenn ein Drogenabhängiger nach einem Jahr befreit ist und er kommt zurück in die Gesellschaft und er findet die gleichen Freunde zurück und er geht mit denen wieder aus, dann ist in kürzester Zeit ist das ganze Jahr vergessen. Könnte vergessen sein. Deswegen gibt es Familien, die umziehen. Gibt es, die sagen, wir können hier nicht wohnen bleiben, das geht nicht. Also es wird sehr eng mit der Familie zusammengearbeitet, damit, wenn der junge Mann zurückkommt oder die junge Frau, dass ein Umfeld geschaffen ist, wo die Versuchung nicht so groß ist, dass es sehr schwer wäre, dass er durchkommt oder sie.
Wo glauben Sie, müsste man diese Versenders in welchen Ländern müsste man diese Versenders jetzt demnächst einrichten? Was ist die Stoßrichtung der Expansion dieses Unternehmens des Heils?
Ja, das ist eine Frage, die man eigentlich dem Freihans stellen müsste. Was ich von ihm höre, ist, dass es in vielen Ländern Lateinamerikas ist. Aber er hat jetzt auch eine Anfrage aus Holland bekommen, interessanterweise. Ich weiß, dass er auch in Südafrika Verbindungen hat. Und so höre ich immer wieder neue Länder, wo es Interesse gibt für diese Art der Hilfe.
Ja, danke, Frau Willemsen. Die Hoffnung stirbt zuletzt und bei Kirche in Not stirbt sie nie. Denn auch die Drogensüchtigen sind besser, als wir denken. Danke, Antonia Willemsen, für diese Informationen, die Eindrücke zu den Farmern der Hoffnung, einem Großprojekt von Kirche in Not. Danke auch an Sie, liebe Zuschauer, dass Sie wieder dabei waren in unserer Serie Der Mensch ist besser, als wir denken. Pater Werenfried van Straten, Kämpfer für den Frieden. Das war die Folge 8. Beim nächsten Mal geht es um die Arbeit von Kirche in Not in Afrika. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.